Dankeschön. Kannst du hier Amen sagen? Herr, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Und zwar permanent, ununterbrochen. Lob und Dank. Lob und Dank für alle. Möchte ich danken, die gekommen sind, trotz dieser schönen Hitze und Wärme und was auch alles draußen ist. Ich freue mich für die Natur. Die braucht Sonne, die braucht Regen, die braucht alles. Und die bekommt auch alles, was sie braucht. Ich freue mich über das Thema, deine Werke beweisen deinen Glauben. Das ist mein Thema heute. Deine Werke, dein Leben, dein Stil, dein Lebensstil, deine Einstellung, dein Reden, das beweist, was innen drin in deinem Herzen ist. Ich möchte ganz herzlich auch einladen für die nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, es gibt immer einen Ausweg. Am Samstag werde ich über die Seele sprechen, meine Seele wartet auf Gott. Harre meine Seele, harre des Herrn. Das ist dieser Grundgedanke, der mich bewegen wird. Und am Sonntag, Jesus ist genug. Wenn du Jesus hast, hast du Leben, hast du Freude, hast du Gesundheit, hast du Freiheit, hast du alles, was du brauchst. Jesus ist mehr als genug sogar. Lob und Dank. Deine Werke beweisen deinen Glauben, alles, was in dir drin ist. Weißt du, was heute zählt, sind Beweise. Nicht nur bla bla bla, sondern was sieht man, was bringt man auf den Tisch? Was sind die Fakten? Was ist das Konkrete? Was bringst du mit? Was hast du in deinen Händen, diese Beweise? Oder darüber wollen wir uns Gedanken machen. Die ersten Christen haben Beweise gehabt. Zeichen und Wunder geschahen in ihrem Leben. Sie haben gebetet, sie haben geglaubt, sie haben aufgegeben, sie haben was Neues angefangen. Gott war immer mit ihnen. Und sie plauderten von der Güte Gottes und der Herr trat hinzu zu der Gemeinde, da gläubig wurden. Also Gott war mit ihnen. Das waren die Beweise. Das waren die Zeichen der ersten Christen. Gott bestätigte sie und das konnte man überprüfen. War das von Gott oder war das nicht von Gott? Und manche haben auch gezaubert. Ich denke nur an Simeon, den Zauberer. Der hat auch so Hokuspokus gemacht. Die Leute verzaubert, die Leute hielten, das ist die große Kraft Gottes, bis Petrus kam. Und Petrus hat den Spitzbub entlarvt. So. Er hat gemerkt, er hat gezeigt, das ist nicht alles vom Heiligen Geist, was du da machst. Das ist nicht alles koscher, was du da den Leuten verzapfst. Das ist nicht alles in Ordnung. Und irgendwie haben sie gemerkt, auch wenn es so göttlich klang, auch wenn es noch so religiös klang, es war nicht von Gott. Weißt du, wir müssen heute aufpassen, nicht alles Religiöse ist von Gott. Weißt du, nicht alles, was so kirchlich klingt und was alles so ja irgendwie philosophisch klingt, ist von Gott offenbart. Gottes Sache geht ganz anders vor sich. Demütig, bescheiden, unscheinbar. Gottes Werke sind oft ganz bescheiden. Man muss nicht mit Glanz und Gloria gleich zum Herrn kommen. So, die ersten Christen lebten ihren Glauben aus. Sie haben es bewiesen. Gott ist mit uns. Gott heilt uns. Gott hilft uns. Gott steht uns bei. Gott lässt uns nicht in den Stich. Das sind die Zeichen des Glaubens. Die Zeichen des Glaubens sind nicht Wunder, dass Tote auferstehen oder Kranke gesund werden. Nein, dass man in der Krankheit immer noch stark ist, dass man im Tod immer noch glücklich ist und sagt, Halleluja, wir werden Jesus sehen. Wir sind auf dem Weg nach Hause, in den Himmel. Und ich lese zur Zeit so für mich persönlich die Märtyrer, die ganzen Kirchengeschichten, das wieder aufzufrischen, was alles so in der Kirche, in der Gemeinde Jesu passiert ist. Und viele der Christen sind Märtyrer gewesen. Die meisten, alles was wir heute so an großen Heiligen haben in der Kirchengeschichte, das waren Märtyrer. Und die haben für Jesus gelebt und sind für Jesus gestorben. Gestorben nicht nur, dass sie ja große Triumphe gefeiert haben. Nein, sie haben Niederlagen erlebt und in den Niederlagen haben sie Gott gepriesen. Man kann Gott preisen in den Schwierigkeiten. Beweise des Glaubens ist mein Thema heute. Wort und Tat muss übereinstimmen. Wort und Tat muss übereinstimmen. Für viele Menschen, die haben nur Worte, aber ohne Werke. Da, weißt du, wenn es drauf ankommt, wenn es schwierig wird, dann laufen sie davon. Oder lassen sie alles hängen oder lassen sie alles stehen und flüchten und was weiß ich. Wenn es mal nicht so geht, wie sie sich vorgestellt haben. Aber wohl uns, wenn wir gelernt haben, kontinuierlich, permanent, konstant mit Gott zu wandeln, sich an Gott zu halten, Gott zu vertrauen und einfach sich an Gott zu halten. Herr, ich verlasse dich nicht, ich gebe dich nicht auf, trotzdem, dennoch bleibe ich stets an dir. So, sie waren immer ausgeglichen, sie waren eins am Sonntag und am Werktag, das war kein großer Unterschied. Viele Christen sind sonntags wunderbare Christen, aber werktags sind sie voll Teufel. Verstehst du, da im Alltag draußen, wenn Schwierigkeiten kommen, da ärgern sie, da fluchen sie, da schimpfen sie. für die ersten Christen, die Urgemeinde, für die, ja, die wahren Gläubigen, da gehört der Kampf und Niederlage dazu. Wir glauben nur immer, Sieg gehört zu unserem Leben dazu. Nein, zu unserem Leben gehört auch Niederlagen, auch Versagen, auch zu Kurzkommen, auch Mangel, auch Defizite. Für die ersten Christen gehörte Erfolg und Versagen zur gleichen Zeit zusammen. Und das ist, wir müssen lernen, beides zu nehmen. Geistliche Jongleure zu sein. Weißt du, beides. Ich vermag beides, sagt Paulus. Ich kann hoch sein, ich kann tief sein. Gesundheit und Krankheit. Christen müssen lernen, beides zusammen aus der Hand Gottes zu nehmen. Die Gesundheit wie die Krankheit. Leben wie den Tod. Beides gehört dazu. Die ersten Christen, sie konnten mit den Widersprüchen leben. Das ist das Geheimnis eines wahren Christen. Also die Früchte, an ihren Früchten sollt ihr erkennen, im Sturm, im Sonnenschein, im Regen, im Hageln, in all diesen Defiziten. Einfach, ich bleibe auf dem Weg. Es gibt Segelschiffe und es gibt Linienschiffe. Die Segelschiffe, die fahren immer, wenn Wind da ist. Wenn kein Wind da ist, bleiben sie im Hafen. Und die Linienschiffe, die fahren, egal wie das Wetter ist, wie die Zeit ist, ob es draußen windig ist oder nicht windig ist, ob es alles still steht, die Linienschiffe fahren kontinuierlich und konstant. Und Christen sollen kontinuierlich und konstant weitergehen mit ihrem Leben, so in ihrem Leben einfach weitermachen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Oh, heute ist gefährlich, heute gehst du nicht aus dem Haus. Heute ist schlecht Wetter angesagt oder heute ist das und das angesagt. Wir gehen nicht an den Sagen, was alles passiert. Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, des Mutes, der Kühnheit, der Liebe, der Beständigkeit. Gott gab uns den Geist, dass wir einfach den Namen Gottes preisen, ob jetzt was zu preisen gibt oder nicht zu preisen gibt. Das ist etwas Paradoxes. Viele Christen können Gott nur preisen, wenn sie im Lotto gewonnen haben, wenn sie gesund sind, wenn es ihnen gut geht. Aber wir sollen Gott preisen, auch wenn es uns schlecht geht. Denk an Onkel Hiob. Onkel Hiob hat einfach Gott gepriesen, als es ihm dreckig ging. Weißt du, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Groß seinen Gotteslob. Christen müssen groß sein, nicht so kleinkarätig, danke Gott nur, wenn es gut geht. Du weißt gar nicht, was gut ist. Weißt du, was wirklich gut ist? Auch das Schlechte kann dir sehr gut sein, sogar noch besser als das Gute. Nur nebenbei. Die ersten Christen, sie haben ihren Glauben bewiesen, auch wenn ihnen alles geraubt wurde, ihr Haus angezündet wurde, wenn sie enthauptet wurden, Kinder ihnen genommen wurden, egal was. Weißt du, sie konnten beides. Und das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Sie konnten Licht und Finsternis vereinen. Licht und Finsternis vereinen. Beides. Ich vermag beides. Ich kann beides. Weißt du, sie konnten alles ertragen, das Gute und das Schlechte. Und beides gehört für sie zusammen. Sowohl als auch. Christen müssen das lernen und deshalb sind wir hier in der Gemeinde, dass wir das lernen, dass wir begreifen, dass wir das Positive nehmen und auch das Negative. Weißt du, das Positive zu nehmen, da muss ich dich nicht belehren. Wie macht man das? Verstehst du, dass du sagst Danke, Lob und Dank, aber sag Dank alle Zeit für alles. Weißt du, was das heißt? Für alles, auch für die Dinge, die dir nicht schmecken. Für das Bittere, für das Stachelige, für das Eklige, für das Stinkende, für das Unpassende. Sag Dank alle Zeit für alles, dass wir beides verkraften können. Das Hohe, weißt du, da muss ich dir nicht sagen, ach, ich weiß, da sagst du Lob und Dank, Halleluja, wie wir es vorhin gesungen, Lob und Dank, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unter dem Kreuz sieht. Nein, wir sollten Lob und Dank sagen, auch wenn es mal nicht geht, auch wenn es mal nicht funktioniert, auch wenn man nicht bekommt, was man sich erbeten hat, sondern vielleicht sogar genommen wird, was du dir erbeten hast, was das Bisschen, was du noch hast, dass es dir noch genommen wird. Du, beides. Ich vermag beides. Beides erdulden, das Hohe und das Tiefe. Beides überall standhalten, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Das ist, was Christen lernen sollen. Christen sind nicht nur Halleluja-Menschen, die nur immer Halleluja sagen, wenn es ihnen gut geht. Christen sind Menschen, die ihnen auch Halleluja sagen, wenn es ihnen dreckig geht. Das sind Christen. Und deshalb, ich messe die Christen gerne an dem, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie keine Wohnung mehr haben, keine Arbeit mehr haben, keine Gesundheit mehr haben, keinen Erfolg mehr haben, wenn es nichts klappt und sie sagen trotzdem Halleluja, danke Jesus, ich bleibe bei dir, ich liebe dich über alles in dieser Welt. Paulus sagt, ich kann beides. Und die Frage ist, kannst du, kann ich, können wir als Christen wirklich beides? Das Christsein ist, dass wir in jeder Situation uns zurechtfinden, keine Situation, dass egal wie hoch oder tief, dass sie uns was groß ausmacht. Der Glaube ist nichts für Waschlappen, für Versager, für Weichlinge, für Feiglinge. Der Glaube an Jesus Christus ist für Menschen, die was ertragen, was verkraften. Durch das alles gehen wir hindurch im Glauben, im Namen des Herrn, egal was da passiert. Wir sind nicht, uns kann man nicht unterkriegen. Auch wenn wir verjagt werden. Weißt du, wir leben jetzt hier im Westen so in Frieden, alles in Ordnung. Aber all die Jahrhunderte, 1500 Jahre oder wo auch immer, die Leute lebten in einer spannungsgeladenen Zeit. Da gab es Schwierigkeiten, da mussten sie fliehen. Die Christen, ich denke nur in den muslimischen Ländern heutzutage, die werden gekreuzigt, die werden vertrieben, verjagt, die müssen in Felshöhlen irgendwo wohnen. Das ist Christenleben. Ja, weißt du, die sitzen nicht so gemütlich und sagen, oh, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Halleluja, preis dem Herrn. Nein, die fliehen, die laufen, die rennen um ihr Leben. Ja, das ist ihr Leben. Für sie ist ja das Leben hart, unerträglich manchmal. Und deshalb ist die Frage, wie stark sind wir im Glauben? Vermag ich das alles? Kann ich das alles mit Christus? Bin ich schon so weit, wenn das drauf an mich ankommt? Bin ich bereit, Stürme zu ertragen, Stürme zu erdulden? Kann ich das? Will ich überhaupt? Oder bin ich so ein Wischiwaschi-Christ, der nur am Sonntag in den Gottesdienst geht und dann am Werktag nicht zu sehen ist? Wir sind nicht von denen, die da weichen, heißt es einmal in der Bibel. Und der Gerechte, der wird seines Glaubens leben. Wahre Christen sind gut gerüstet. In Epheser Kapitel 6, Vers 13, da heißt es, darum ergreift die Waffenrüstung Gottes. Weißt du, die Waffenrüstung Gottes ist nicht nur zum Spazierengehen als Spazierstock. Nein, die Waffe Gottes, diese geistliche Waffenrüstung ist dazu da, dass wir Widerstand tun können am bösen Tag. So steht es bei mir hier. Damit ihr am dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwindet und das Feld behalten könnt, dass du deine Position ergreifst. Das ist Christenleben. Gerüstet sein für schwierige Situationen. Als Christ weiß, wenn alles gut geht, wenn man versorgt ist, wenn die Finanzen stimmen, wenn das Konto in schwarze Zahlen ist, dann, oh Lob und Dank, Heiland, du bist so gut zu mir. Nein, der Heiland ist auch gut zu dir, wenn es nicht so geht. Ob du das verstehst oder nicht. Der wahre Gläubige überwindet alles. Das steht über allem. In guten und schlechten Tagen. Weißt du, wir möchten immer Gott nur dienen in guten Tagen. Wir möchten Gott nur vertrauen in guten Tagen. Aber der Herr sagt, und wie ist es mit den schlechten Tagen? Wenn es hagelt, wenn es donnert, wenn es blitzt, wenn es die Erde erschüttert wird, wenn es nicht mehr so ist, wie es bisher war, wenn sich die Zeiten verändern. Weißt du, wahre Gläubige machen sich aus dem Leben nichts draus. Versteh mich richtig. Wahre Gläubige machen sich aus dem Leben nichts draus, denn das Leben geht vorbei. So wie gewonnen, so zerronnen. Alles, was du hier hast, wirst du sowieso hier lassen, wirst du nicht mitnehmen. Aber du lebst. Du bist nicht zimperlich, du bist nicht wehleidig, du bist nicht am Wasser gebaut, dass gleich Tränen ausbrichst und gleich dich bewegen lässt, sondern du stehst. Dass du deinen Mann stehst, deine Frau stehst oder was auch immer ist. Seid stark in dem Herrn, seid männlich, heißt es in der Bibel. Das gilt auch für Frauen, männlich zu sein. Was heißt männlich zu sein? Das ziehen wir durch. Die wahren Christen nehmen ihr Kreuz auf sich, marschieren weiter mit dem Kreuz und am Kreuz. Wir haben hier gesungen. Die meisten haben nicht aufgepasst, was sie gesungen haben. Die haben nur runtergeleiert. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Aber Satan flieht, wenn er Gotteskinder unterm Kreuze sieht. Da ist eine Passage drin, da steckt eine Botschaft, da steckt eine Predigt drin. Wenn du nicht am Kreuz hängst, das ist okay. Das macht der Heiland, das hat der Heiland für dich gemacht. Aber wenn du unterm Kreuz stehst, unter den Schwierigkeiten, unter den Belastungen, unter dem Druck, unter den Spannungen, unter dem Stress, unter dem Ärger, du stehst und da flieht Satan. Wenn du sagst, ich bleibe hier bei Jesus, auch wenn es unsympathisch ist. Wir denken immer, ich bleibe bei Jesus, wenn es gut geht. Schön Wetter, Christen. Also immer nur, wenn schön Wetter ist. Da kannst du an Gott leicht glauben. Jeder Depp, jeder Dumme glaubt so. Verstehst du? Aber unterm Kreuz bleiben, wenn das Wetter furchtbar ist. Wenn man flucht und schimpft und beschimpft wird und beleidigt wird. Dann Satan flieht. Wenn er das sieht, dass du durchhältst. Satan kann nämlich nicht durchhalten. Satan kann nicht stehen. Satan kann nicht bleiben. Ich sag mir immer wieder, wahre Christen, weißt du, die sind echt. Die sind bewährt. Und der Glaube des Bewährten vermag viel. Deshalb bring die Beweise deines Glaubens. Was sind deine Werke? Kannst du auch in schwierigen Stunden an Gott glauben, Gott vertrauen, dich an Jesus halten, in die Gemeinde trotzdem kommen, trotzdem weiter unterstützen, trotzdem weiter beten, trotzdem weiter dienen? Es gibt so viele falsche 50er, falsche 100er, falsche 500er. Weißt du, die so gerne sein möchten, so gerne. Die sehen echt aus, vielleicht sogar echter wie alle anderen. Aber die sind falsche, so diese möchte gerne Christen. Lass die Schwierigkeiten kommen. Drück eine Tomate und du wirst merken, ob sie faul ist oder nicht. Drück einen Christen. Und wenn wir mal geprüft werden und getestet werden, dann Herz und Nieren. Es gibt so viele Mitläufer. Weißt du, das zeigt sich. Das beweist die Werke, deine Werke, wie du hinterher rauskommst aus der Prüfung. Das zeigt sich, ob du ein Echter bist oder nur ein Mitläufer. Ob du zum christlichen Pöbelvolk gehörst. Wir haben so viele Pöbelvolk unter den Christen. Also, oh Heiland, ich liebe dich. Und dann, sobald ein bisschen Wind anders weht, sobald irgendwo eine Wespe sticht oder sobald irgendwo was Negatives passiert, dann schreien sie, oh weh, oh weh, oh weh. Nein, Christen, die gehen kontinuierlich und konstant weiter. Die schöpfen nicht nur den Rahmen ab, sondern sie trinken auch die Magermilch. Verstehst du? Die Magermilch, nicht nur die Sahne abschöpfen. Das ist so schön. Bei uns zu Hause, weißt du, heutzutage bei dieser Milch kannst du alles vergessen aus der Molkerei, die ist gar keine Milch mehr. Aber bei uns blieb immer der Rahm oben, die Sahne oben, da konnte man abschöpfen und da hat man Butter draus gemacht, verstehst du? Hier, das ist alles schon abgedroschen durch die Zentrifuge, alles schon rausgeschleudert, da ist nichts mehr drin. Und wir denken, das ist eine gute Nahrung. Aber so viele Christen schöpfen nur das Gute ab, die Schlagsahne vom Glauben an Jesus Christus. Es gibt so viele Mitläufer. Weißt du, mich stört das im Laufe des Dienstes, wo ich jetzt beim Heiland diene, habe ich so viele Mitläufer erlebt. Weißt du, die waren immer schon dabei, die haben immer die Hand gestreckt, die waren immer entschieden, aber wenn es darauf ankam, waren sie nicht mehr da. Wenn Schwierigkeiten kamen, wenn Anfechtungen kamen, wenn der Teufel gebrüllt hat, irgendwo in der Ecke. Weißt du, sie haben das Land nicht erreicht, das Land der Verheißung. Die meisten, die tun mir so leid, weißt du, die haben gut angefangen, aber nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende steht in meiner Bibel. Nicht der Anfang. So viele haben wunderbar angefangen, sich taufen ließen, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann ist alles verpufft. Denk mal, und das bewegt mich immer wieder. Zwei Leute haben von 2, 4, 5 oder 6 Millionen Juden, die aus Israel, aus Ägypten rausgezogen sind, das gelobte Land erreicht. Josua und Kaleb. Nur zwei von 2 Millionen. Überleg einmal, wie viele Berliner in den Himmel kommen. Verstehst du? 6 Millionen. Oder wie viele Deutsche? 80 Millionen. Verstehst du? Wenn 8 oder 16 in den Himmel kommen von 80 Millionen, da kannst du Gott auf den Knien danken, wenn die das schaffen. Wenn ich diese Rechnung nehme, was 2 von 2 Millionen. Du, das hat mich geschockt, als Gott mir offenbart hat, einfach gezeigt hat, 2 von 2 Millionen haben das gelobte Land erreicht. Josua und Kaleb. Die von Anfang bis zum Schluss dabei waren. Und ich frage mich, wie viele sind von Anfang bis zum Schluss dabei, wenn sie im Glauben mit Jesus anfangen? Wie viele erhalten durch die Schwierigkeiten? Die Werke sind es, die dann beweisen den Glauben, ob es was Echtes war oder nur alles Einbildung, sich eingeredet hat, sich was vorgemacht hat, sich was vorgespielt hat und sich was vorgegaukelt hat. Es gibt so viele Mitläufer. Der Rest, diese 4, 5 Millionen Juden, die sind in der Wüste alle umgekommen, verreckt. Die haben es nicht geschafft. Kein Brot, kein Knoblauch, kein Fleisch, kein Wasser. Verstehst du? Sobald irgendwo eine Schwierigkeit auftrat, sind die Stiften gegangen. Entschuldigung. Aber das haben sie gemacht. Weißt du? Und nur ein würdiges Volk, und das waren nur 2 von 2 Millionen, die haben das gelobte Land erreicht. Mitläufer haben keine Zukunft für mich. Also auch in der Gemeinde, wenn ich so die Christen angucke, weißt du, nur die mitmachen, dabei sind, schnell begeistert sind, bei Konferenzen dabei sind, wenn was los ist, wenn Rimmedimmi ist, wenn ja ein Kick gibt, wenn was passiert, dann sind sie dabei. Nein, du solltest auch dabei bleiben, wenn nichts passiert. Einfach Stillstand. Verstehst, kein Wind. Segelschiffe fahren immer nur mit Wind. Linienschiffe fahren, wenn es Termin ist, steht auf dem Plan. Aha, jetzt geht's los. Egal, wie das Wetter ist. Wir interessieren uns nicht nach Wetter. Christen sind keine Wetterchristen, keine Wettermenschen. Sie richten ihre Fahne nicht nach dem Wind. Mitläufer sind nette Leute. Gott segne sie. Verstehst du, die brauchen wir auch dazu. Aber mit denen wird das Reich Gottes nicht gebaut. Die werden das Ziel nicht erreichen, in aller Liebe. Weißt du, mit denen kann der liebe Gott nicht einmal was anfangen. Was sagt der Herr Jesus in den Sendschreiben? Entweder bist du lau oder entweder bist du heiß oder kalt. Wenn du lau bist, ich kann dich nicht gebrauchen. Ich spuck dich aus meinem Mund. Also sind unbrauchbar für Gott sogar, diese lauen, trägen, gleichgültigen, oberflächlichen Menschen. Denk drüber nach. Deine Werke beweisen deinen Glauben. Beweisen, ob du echt bist oder nicht. Und die Echtheit beweist du in schwierigen Stunden, wenn nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr schmeckt, wenn es nichts mehr bekommt, wenn du nichts mehr erträgst, wenn du sagst, oh, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, es geht nicht mehr. Also da zeigt sich, ob du authentisch bist, ob du noch ein Original bist. Da zeigt sich, ob du tauglich bist für Gott. Da zeigt sich, wie verwendbar du noch für Gott bist. Da zeigt sich, ob du für den Himmel geeignet bist oder nicht. Da zeigt sich, das zeigt sich. In den Prüfungen, in schweren Stunden, in schweren Tagen, in Krisen, in Stürmen, in Gefahren, Katastrophen, da zeigt sich, an was hältst du dich fest? Für die ersten Christen war ihr Lebensstil einfach, sie haben sich an Christus gehalten, das war der Beweis, wir bleiben dennoch stets an dir, Herr, auch wenn alle dich verlassen, wir bleiben bei dir, auch wenn uns der Tod, dieser Märtyrertod droht, auch wenn wir in Gefahren sind. Stell mal vor, heute ist noch nicht, aber vielleicht in 3 Wochen, vielleicht in 3 Monaten, 3 Jahre oder 30 Jahre, da kommt der Antichrist und der führt dich ins Gefängnis. Bist du bereit, ins Gefängnis zu gehen für deinen Glauben, für deinen Herrn Jesus Christus? Du bist nicht mal bereit für vieles andere. Wie willst du denn für Jesus in den Tod gehen, in den Märtyrertod? Also, lass uns darüber nachdenken. Wir wollen nicht Märtyrer werden. Keiner hat Interesse, ein Märtyrer zu werden. Aber wir sehen die Seelen unter dem Altar, diese Märtyrer in der Offenbarung. Es wird noch viele Märtyrer geben für ihren Glauben. Weißt du, diese Wischiwaschi-Christen, die kannst du vergessen. Die kannst du auf den Mond schießen. Die kannst du dir sparen. Mit denen wird das Reich Gottes nicht gebaut. Aber mit denen, die bereit sind, mit ihrem Leben zu unterschreiben. Und das sind die Echten, die mit dem Leben unterschreiben. Mit ihrem Blut unterschreiben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das, wo ich da jetzt das Buch lese, von diesen sind kurze Abschnitte immer von bestimmten Menschen aus der Kirchengeschichte, da wurden Zunge ausgeschnittenen Menschen, die Hände abgehakt, da wurde so wurden die Menschen verstümmelt, damit sie nichts mehr sagen, nichts mehr tun und so weiter. Und sie sind trotzdem geblieben, sind auf den Schafott gegangen, sind auf den Scheiterhaufen gegangen, haben sich nicht aufhalten lassen, sie haben nicht widerrufen. Weißt du, um das geht es, den Glauben nicht widerrufen, den Glauben nicht aufzugeben. Wir sind nicht von denen, die da weichen, steht in der Heiligen Schrift. So, deine Werke beweisen deinen Glauben, ob du echt bist oder nicht. Nicht deine Worte. Fromm reden kann jeder Teufel. Und der Teufel spricht fromm. Weißt du, der biblische spricht geistlich, der spricht göttlich. Aber wir sollten wirklich mit unserem Leben unterschreiben können. Und das ist sehr schwer, sehr stark. Das kann man nicht von heute auf morgen. Da muss man reif sein, da muss man tief in Gott verwurzelt sein, verankert sein, um das unterschreiben zu können. Da muss man schon seines Heils sicher sein und gewiss sein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, egal was da kommt jetzt. Die ersten Christen, sie hatten sich lieb, sie haben alles aufgegeben, sie haben nichts mehr ihres genannt, das ist mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, meine Möbel. Die haben alles verkauft und sie hatten alles gemeinsam. Überleg einmal, was das war, was das wirklich heißt. Sagen wir nicht immer, das ist mein. Stell dir mal vor, wenn es uns an die Haut geht. Solange es uns nicht an die Haut die Sache geht, dann tut es uns nicht weh. Aber sobald es an unsere Haut geht, gehen wir gleich groß hoch. Die Liebe war damals das Erkennungszeichen bei den ersten Christen. Und an der Liebe wird man erkannt. So wie bei Coca-Cola an Coca-Cola erkennt. Da kannst du Fanta und Pepsi oder was weiß ich trinken. Es ist nicht Coca-Cola. Coca-Cola ist die Mischung. Da ist die Dosis, verstehst du, was da drin ist? Alles andere ist nur Punschwasser. In aller Liebe, ich trinke keinen Coca-Cola und mache auch keine Reklame. Ich wollte nur sagen, das Echte schmeckst du raus. Das Echte wirkt weiter. Was sind die Beweise für ein Kind Gottes? Was sind die Beweise für ein Kind Gottes? Dass er an Gott sich hält, ob obwohl sich Gott nicht an ihm hält. Bitte versteh mich richtig. Gott lässt uns manchmal zappeln. Gott lässt uns manchmal hängen. Weißt du, du betest, kriegst keine Antwort. Denkst, du bist von allen guten Geisten verlassen. Das ist es. Du bleibst trotzdem Kind Gottes, auch wenn du von allen guten Geistern verlassen bist. Auch vom lieben Gott. Weil es ist schön, an Gott zu glauben, wenn er deine Gebete erhört, da drückst du auf den Knopf und dann kommt gleich die Ware raus. Nein, es kommt nichts. Glaubst du dennoch, bleibst du dennoch stets an ihm, auch wenn ich nicht spüre von deiner Macht und sehe von deiner Macht? Was sind die Beweise eines Gotteskindes? Dass du beides vermagst, sowohl als auch. Dass du Gott verstehst, und Gott ist manchmal sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Weißt du, wir denken, Gott ist ein liebender Vater. Nein, Gott ist auch manchmal ganz stur. Entschuldigung, aber das ist Gott. Dass er einfach dich warten lässt. Der Lazarus stirbt, stinkt schon nach ein paar Tagen, wird beerdigt, verstehst du, und er hilft nicht. Weißt du, der war immer so schnell zur Stelle, aber jetzt, wo ich ihn bräuchte, er ist nicht da. Das ist, wie wir Gott erleben. Wo ist der Herr Jesus? Der spielt das Schach weiter, verstehst du, was er da dort gemacht hat? Er hat gezögert. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wie erkennt man, ob man Kind Gottes ist oder nicht? Indem man auch in kritischen Stunden, in schwierigen Stunden, dennoch bleibt. Ich bleibe stets an dir. Man kann seinen Glauben nur verlieren, wenn man gar keinen gehabt hat. Wenn du einen Glauben wirklich an Gott hast, kannst du nicht verlieren. Wenn du weißt, mein Herr ist mein Gott, mit ihm gehe ich durch dick und dünn. Ich muss als Linienschiff hier abfahren. Jetzt werde ich im Hafen meinen Ton abgeben und jetzt fahre ich los. Weißt du, du weißt, das ist meine Zeit. Aber wenn du nur am Wind achtest und guckst, von welcher Seite kommt der Wind, also du wirst nie aus dem Hafen rauskommen. Deshalb, man kann seinen Glauben verlieren, wenn man gar keinen gehabt hat. Und die meisten Leute, das ist die Wahrheit, tut mir leid, wenn ich dir sagen muss, auch als Pastor, die meisten Leute haben gar keinen Glauben. Wenn es darauf ankommt, dann fliehen sie, dann laufen sie, dann rennen sie und niemand jagt sie. Verstehst du? Und niemand jagt sie. Die meisten Leute haben noch nie richtig einen Durchbruch erlebt, noch nie richtig Befreiung erlebt, noch nie richtig Gott kennengelernt. Wenn du Gott in Sturm und Schwierigkeiten, in Anfechtungen, in Kämpfen kennengelernt hast, dann weißt du, mein Gott steht zu mir, auch wenn keiner mehr zu mir steht. Man muss Gott entdeckt haben. Und solange man Gott nicht entdeckt hat, weiß man nicht, was der Glaube wert ist. Weißt du, wenn es einem nichts gekostet hat, 50 Cent, okay. Verstehst du aber? Nein, wenn es dir dein Leben gekostet hat, wenn du geblutet hast und Schmerzen gehabt hast, weißt du, viele waren noch gar nicht zerbrochen, richtig. Wenn es um Glaube geht, die sind noch nie am Ende gewesen. Sie haben noch nie kapituliert. Sie haben deshalb die Gnade Gottes nicht erlebt. Und wenn du aber mal kapituliert bist und in den größten Schwierigkeiten, in dem größten Dreck, im größten Sumpf Gottes Liebe und Gottes Güte erlebt hast, dann weißt du, Gott wird mich hier nicht verlassen. Auch jetzt in dieser Krise, wo ich drin bin, wird er mich nicht verlassen. Der hat mir schon in so vielen Nöten geholfen, der hat in so vielen Krisen ist mir beigestanden. Und dann muss ich nicht irgendwie jetzt verzweifeln. Jetzt überlebe ich nicht weit. Da haben wir ganz andere Stürme durchgemacht, ganz andere Schwierigkeiten. Und deshalb ist es, du musst schwere Stunden durchlebt haben. Und erst wenn du die schweren Stunden durchlebt hast, verstehst du Gott, auch wenn du jetzt mal ein bisschen in so eine Böe hinein reinkommst, in so einen Strudel oder in so ein, ja, irgendwie in eine Strömung reinkommst, du kommst auch wieder raus. Viele wursteln und frömmeln vor sich hin, weil sie noch nie die Gnade Gottes richtig erlebt haben. Richtig zerbrochen, dann wirst du auch richtig stabil, weiß, Gott hat mich da nicht verlassen. In dieser Krise war Gott so treu. Er hat mir in den finanziellen Dingen geholfen, in der Krankheit mir geholfen, in der Todesstunde. Ich bin dem Tod sogar von der Schippe gesprungen. Gott war so gut zu mir. Und was er damals war, ist er heute immer noch. Wir müssen Gott erlebt haben in stürmischen, kritischen, schwierigen Zeiten. Bisher haben wir nur so, ja, ein süßer Heiland. Verstehst du? Süßer Herr Jesus. Wir singen immer gerne so süße Lieder, so nette Lieder vom Heiland, aber der Heiland ist gar nicht so süß. Wir müssen ihn kennenlernen, auch in der bittersten Stunde. Mein Gott, mein Herr, warum hast du mich verlassen? Verstehst du, wenn du das mal durchlebt hast, dann weißt du, an wen du glaubst. Dann weißt du, mein Erlöser, mein Jesus lässt mich nicht in den Stich. Wann sind wir echt? Wenn wir eine ganze Sache machen. Und haben wir schon die ganze Sache gemacht mit dem Herrn Jesus Christus? Sei ganz ehrlich. Weißt du, oder plappern wir nur, Herr Jesus, oh lieber Heiland, ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Weißt du, was reden wir? Wir plappern das apostolische Glaubensbekenntnis runter. Und das ist nicht immer von den Aposteln, das ist vor der Kirche irgendwann entwickelt worden. Wir plappern das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber das an Vater, Sohn und Heiligen Geist zu glauben, das ist ein großes Kunststück. Das ist ein Kunststück. Und Kunst kommt vom Können. Kannst du an Gott glauben? Kannst du apostolisch leben, so wie die Apostel damals gelebt haben? In Schwierigkeiten, sie haben alles verlassen, sie haben alles aufgegeben. Ich denk nur an Petrus, der war ein Apostel. Und dann fragte den Herrn, Herr, und was ist mit uns? Wir haben alles aufgegeben, auf alles verzichtet, alles liegen gelassen und sind dir nachgefolgt. Und was uns dann sagt der Herr Jesus? Hundertfältig und das ewige Leben noch dazu. Die Apostel haben sich total Jesus unterstellt. Sie taten, was Jesus sagte, auch wenn sie blöd vorkamen. Und die Frage ist, wie tust du das, was der Herr Jesus dir sagt, auch wenn du dich richtig blöd vorkommst, dumm vorkommst, wenn du ausgelacht wirst und sagst, wie kann man sowas nur? Weißt, sie warteten auf Jesus. Diese Geschichte, als die Maria in Kana zu den Jüngern Jesus sagte, was ihr euch sagt, das tut, das sind nicht die Knechte von dem Hausbesitzer gewesen, das sind die Knechte Jesu gewesen, das waren die Jünger Jesu. Was er euch sagt, das tut. Verstehst du? Die Knechte, das sind Dummköpfe. Aber was der Herr seinen Knechten, seinen Jüngern sagt, das tut. Nur die verwandeln Wasser in Wein. Nur die bewirken Wundern. Nicht die Knechte. Wir denken immer, die Knechte. So einfach. Nein. Die Jünger Jesu. Und kannst du dich für törichte Arbeiten, für törichte Dienste, für törichte Aufgaben dich begeistern, hinreißen lassen, Herr, ich mache das, ich werde Wasser schöpfen, ich werde dem Speisemeister das Wasser rüberbringen, ich werde es machen. Und was ist, wenn ich mich blamiere? Sie haben Jesus gedient, sie liebten Jesus, sie brannten für Jesus, sie starben für Jesus. Das sind echte Christen. Sie starben für Jesus. Und sie haben das Unangenehme, das Schwierige, das Komplizierte auf sich genommen und durch die Kraft des Heiligen Geistes all das Negative verarbeitet. Das sind die Kennzeichen eines echten Christen, wie man schwierige Situationen verarbeitet, wie man Krankheit verarbeitet, wie man Sorge verarbeitet, wie man Ängste verarbeitet, wie man Handicaps verarbeitet. Wie verarbeitest du die Dinge, das Unangenehme, das Unpassende? Weißt du, das Passende, da kannst du in der Hände klatschen, Halleluja rufen. Wir haben so viele Halleluja-Schreier. Aber die braucht der Herr Jesus nicht. Er verzichtet drauf. Er sagt, ich habe genug solche dumme Fans. Ich brauche Leute, die das durchhalten, die durchziehen, die in der Arena gehen und sich bewähren. Das Typische für die Jünger Jesu war, sie hatten kein angenehmes Leben gehabt. Sie haben nur Schwierigkeiten gehabt. Das war, weißt du, an Jesus zu glauben, das kann jeder Depp. Entschuldigung. Das war für dich kein Vergnügen. Das war, Jesus sagt, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Kreuz auf sich zu nehmen, heißt Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, Anfechtung auf sich zu nehmen, Kämpfe auf sich zu nehmen, Stürme auf sich zu nehmen, Verachtung auf sich zu nehmen. Und was noch? Mal dir das Kreuz aus. Dass deine Wünsche durchkreuzt werden, deine Träume durchkreuzt werden, deine Ideale durchkreuzt werden. Das ist, der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Das waren ihre wirklichen Werte. Sie haben alles Gott zur Verfügung gestellt, ihre Kraft. Und in den schwierigsten Situationen haben sie Gott vertraut und durchlebt diese schwierigen Situationen. Sie haben das, sie standen drüber. Manchmal auch nicht. Wir denken immer, wenn wir diese Sachen durchleben und dann als Sieger hervorkommen und dann Halleluja. Nein, wir sind auch Sieger, wenn wir als Versager sterben. Verstehst nicht? Kompliziert. Zu hoch. Weißt du? Und wir sterben halt als Versager. Guck mal, was hast du von deinem Leben? Du sparst, du arbeitest, du schuftest, du werkelst. Und was bleibt? Am Schluss bleibt dir nur ein Sarg übrig. Und das ist nicht mal, das nimmst du nicht mal mit in der Ewigkeit. So. Die ersten Christen haben nicht gejammert. Oh, was habe ich für dich aufgegeben, lieber Heiland? Nein, sie haben sich gefreut. Sie haben gejauchzt und gejubelt. Die ersten Christen waren, das ist, was mir groß geworden ist. Ich habe mir so viele Gedanken über die ersten Christen gemacht. Sie waren gelassen, sie waren getrost. Sie hatten den Heiligen Geist als den Tröster. Oh, sie haben sich gefreut. Sie haben ihr Besitz losgegeben mit Freude. Oh, jetzt nehmen sie mir das weg. Nein, sie haben ihre Häuser verlassen mit Freude. Sie haben, was weiß ich, ja, Haus und Weib und Hof und Kind und Kegel. Nehmt und ihr könnt mir nichts nehmen, denn das gehört alles mir. Und Gott wird mich entschädigen eines Tages. Ich werde alles wieder zurückbekommen mit Zins und Zinseszinsen. Weißt du, der Teufel glaubt, er kann dir uns was wegnehmen. Der kann uns nichts wegnehmen. Das, was dir gehört, gehört dir und bleibt dir bis in alle Ewigkeit. Hundertfältig kriegst du wieder zurück, wenn du es richtig gelebt und richtig eingesetzt und richtig investiert hast. Deine Werke beweisen deinen geistlichen Stand, wenn es drauf ankommt. Deine Reaktionen, das zeigt, was für eine innere Verfassung du hast. Ob du jetzt schimpfst und sagst, Geschwister, betet für mich, der Teufel ist hinter mir her, hörst du nicht? Verstehst? Lass doch den Teufel rennen. Lass ihn toben, lass ihn machen. Aber weißt du, wir jammern so gerne und heulen so gerne. Das zeigt, was für eine innere Einstellung wir haben, wenn uns Unangenehmes begegnet, wenn du mal keine Hilfe erfährst, wenn niemand dir zur Seite steht, wenn niemand dich bemitleidet. Ich habe keinen Menschen, keiner versteht mich. Verstehst? Kennst du solche Leute, solche Herzen, solche Menschen? Gibt es mehr als genug. Deshalb das ganze Pöbelvolk wird den Himmel gar nicht ererben. Verstehst? Nur eine Handvoll, nur 2 von 2 Millionen. Nur 2 von 2 Millionen. Überleg einmal. Die anderen haben gejammert. Oh, das ist uns so schwer. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Wie soll das gehen? Jetzt Moses, anstatt dass aufwärts geht ins gelobte Land, jetzt führst du ins Tal, zur Spitze vom Sinai. Überleg einmal. Plötzlich haben welche gemerkt, das geht nicht aufwärts Richtung Palästina, sondern es geht Richtung Rotes Meer, noch tiefer runter. Und so viele erwarten, dass Gott uns nach oben bringt, dass Gott uns Frieden schenkt, dass Gott uns den Himmel öffnet. Und je mehr du wartest auf einen offenen Himmel, desto mehr verschließt sich der Himmel und wird es dunkler und dunkler und stürmischer und schwieriger. Was machst du, wenn du allein auf dich gestellt bist? Wenn du niemanden mehr hast? Kein Freund, keine Freundin, kein Partner, kein Bruder, keine Schwester, kein Pastor, keine Gemeinde. Das alles kann auch kommen, meine Leute. Das alles kann ganz schnell kommen, schneller als du denkst. Weißt du, was machst du, wenn du von allen Seiten bedroht wirst? Da zeigt sich, ob du echter bist. Oder ein Falscher. Oder nur Schwärmer. Und nur Mitläufer. Und nur ein Phantast. Was machst du, wenn du dich hilflos fühlst? Von allen guten Geistern verlassen. Auch der Heilige Geist hilft dir nicht. Weißt du, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe Stunden in meinem Leben gehabt, da hat weder Gott noch der Teufel noch der Heilige Geist noch sonst irgendjemand geholfen. Ich stand allein und sagte, Herr, wie soll ich das schaffen? Wie soll es weitergehen? Und dann hat der Herr mir etwas gesagt, wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Zieh durch. Mach weiter. Bleib bei der Sache. Weißt du, ich muss es lernen. Weißt du, ich muss es lernen, allein auf meine Füße zu stehen, ohne Gott und ohne irgendwelche Verheißungen, Segnungen, Bibelsprüchen, Prophezeiungen, Weissagungen und in einem ganzen frommen Zirkus. Verstehst du? In aller Liebe. Das ist alles schön und gut, wenn du das hast. Aber es gibt Situationen, wo du das überhaupt nicht mehr hast und nicht mehr da ist. Da stehst du ganz allein, bist aufgeschmissen, so wie Johannes auf der Insel Patmos. Verstehst du? Und jetzt krepier. Was machst du, wenn dich alle verlassen, wenn du alleine bist? Da zeigt sich, was dein Glaube wirklich wert ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, in diesen dunklen, kritischen Stunden habe ich eines gelernt. Mein Gott und ich, alles andere vergesse ich, alles andere ist Käse. Alles andere ist nebenbei, verstehst du, schön, wunderbar, gut zu wissen, aber ich und mein Herr, wir schaffen das irgendwie. Und das muss ich lernen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Entdeckung, ich brauche die anderen Erlöser nicht, ich brauche die anderen Helfer nicht, ich brauche die anderen Beter und Unterstützer, und die mir zur Seite stehen. Ich schaffe das mit Gott, mit meinem Gott. Ich bin ein Linienschiff, kein Segelboot. Verstehst du? Ich bin ein Paddelboot. Ich paddle weiter. Ich habe einmal den Bodensee überquert mit Paddelboot. Verstehst du? Ich weiß, was das ist. Weißt du, da denkst du, das schaffst du nicht. Das schaffst du schon. Weißt du, und wenn du so mittendrin auf dem Bodensee bist, da denkst du, das ist noch so weit die andere Seite, bis du nach Lindau, da von Rorschach nach Lindau kommst. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber weiterrudern, nicht aufgeben, nicht resignieren. Auch wenn es dunkel wird und es schon Abend wird, weiterrudern. Ich möchte dich ermutigen, rudere weiter. Rudere weiter in deinem Leben. Egal was es ist, bald kommt die Nacht, wo du es nicht mehr kannst. Und wie schön ist, wenn du dann auf der anderen Seite rüber bist. Da kam die Polizei nachher, als ich über die Grenze nachher Deutschland, Schweiz, Deutschland bin und so weiter. Ich habe gesagt, ich will drüben und nachher könnt ihr mich abschleppen. Und die haben sich dann angehängt, Motorboot, und dann mich wieder zurückgebracht nach Rorschach. So, also ihr habt es genossen, da hier im Boot zu sitzen. Aber zuerst einmal musste ich selber rüberrudern. Selber rudern. Und genau das ist, was der liebe Gott will. Dass du selbst deine eigene Erfahrung machst. Selbst dein Lehrgeld bezahlst. Selbst die Prüfung bestehst. Nicht das, wo du abgeschrieben hast, sondern selber irgendwie die Prüfung bestehst. Was Gott mich damals lehrte, verstehst du, ist einfach, stehe fest. Lass dich nicht erschüttern, lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht entmutigen. Der Teufel möchte dich immer ständig permanent entmutigen. Das ist echtes Christentum. Hier, einfach deine Werke beweisen deinen Glauben, dass du nicht resignierst, du bleibst Gott treu. Was Gott mich damals lehrte ist, ich bin allein auf diese Welt gekommen. Weißt du, das ist, was Gott mich lehrte. Ich bin allein auf diese Welt gekommen, ich werde allein diese Welt verlassen und ich muss allein in dieser Welt leben. Verstehst du, es ist hart, was ich sage, aber das hat Gott mich gelehrt. Dort, wenn du da ruderst, du bist allein auf diese Welt gekommen, allein musst du diese Welt verlassen, da kann dir kein Papa, keine Mama, kein Bruder, keine Schwester, keine Tante, kein Onkel, niemand kann mit dir mitgehen. Du musst allein wieder aus dieser Welt rausgehen. Und du musst allein das Leben leben lernen. Schrecklich, ja? Puh, da denkst du, Mann, oh Mann, aber ich bin Gott dankbar, dass ich das gelernt habe, bevor ich allein diese Erde verlasse. Und ich freue mich für jeden, der dabei ist und der mitmacht. Der Einzige, der an mir Interesse hat, das war der Heiland. Ich habe gebetet, lieber Gott, hilf mir, dass ich das schaffe, noch bevor Abend, bevor die Sonne untergeht, dass ich Lindau erreiche. Hilf mir. Weißt du, und da musste ich lernen, alles zu geben, was in mir drin ist, allein auf seine Kraft. Das Boot war ja gemietet vom Bootsverleih. Verstehst du, das war ja gar nicht mein eigenes Boot. Und ich lebe ein Leben, eigentlich das gar nicht mein eigenes Leben ist. Ist sowieso alles gemietet, alles geliehen. Gott ist mit uns. Dieses Entschiedensein, ich will das andere Ufer erreichen, ich will rüber über den See. Was sagt Paulus einmal? Was ich jetzt lebe, das lebe ich nicht für mich, das lebe ich für Christus, für Jesus, in Jesus, für Jesus. Was ich jetzt lebe, denk drüber nach. Wer an das Übersinnliche glaubt, an das Übernatürliche glaubt, an Jesus Christus glaubt, der lebt nicht mehr sein Leben. Sind wir echt oder nicht? Oder fantasieren wir nur von dem lieben Gott? Wir sollen auch eigentlich aufwachen, irgendwann mal, wir brauchen irgendwo eine Schockerfahrung, dass wir erschreckt werden, was ist das Leben überhaupt wert? Erst dann, wenn du weißt, dass wir alle einmal sterben werden und dass wir woanders weiterleben müssen, oder Leben werden, dann merkst du, was ist mein Leben wirklich wert? An was hängt mein Leben? Ich werde nie vergessen, ich habe von einem Bauern aus Österreich gehört, als er starb, dass seine letzten Worte, was die letzten Worte sind, immer das, was der Mensch, was den Menschen ausmacht. Wer füttert meine Viecher? Verstehst du? Wenn ich krank werde, wenn ich sterbe, wenn ich nicht in den Stall kann, wer füttert meine Viecher? Du könntest vielleicht anders Fragen haben. Wer macht das? Wer macht das? Wer macht das? Ich sage, das Leben geht weiter so oder so. Deine Viecher werden gefüttert von irgendjemand, wenigstens vom Tierschutz. Irgendjemand füttert deine Viecher. Wir müssen uns nicht so Gedanken machen, wie geht mein Leben weiter? Was braucht der Mensch für die Ewigkeit? Die Bibel sagt, wir werden ernten das, was wir hier gesät haben. Bist du echt? Ich weiß auch, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es wird alles offenbar werden. Verstehst du, alles, was wir tun, was wir unbewusst tun, unmerklich tun, das wird alles offenbar werden. Was wir gesät haben, das werden wir ernten. Und deshalb tue Gutes, solange du Gutes tun kannst. Meine Schwester, die ab und zu mal auch hier bei uns in den Gottesdienst kommt, die ruft mich ab und zu mal an und jammert und klagt, ja, wie geht's mit nach meinem Tod weiter? Ich habe Pelzmäntel, da kostet ein Pelzmäntel, das hat ihr damals 6.000 D-Mark gekostet, verstehst, viel Geld. Verstehst? Und habe ich gesagt, verschenkt es. Nein, sagt, das kann ich nicht, das ist mir zu wertvoll. Weißt du, das Sozialamt holt es ab und die Müllabfuhr, die ganzen Pelzmäntel. Glaub mir, keiner will heute mehr Pelzmäntel haben. Das ist fast eine Sünde, Pelzmäntel zu tragen. Überleg einmal. Aber da hängen die Leute an diesen Klamotten. Das hat mal viel Geld gekostet. Was soll's? Versteh das Leben, was das Leben ist. Wer das versteht, weißt du, deine Werke sind das, was du jetzt tust für die Ewigkeit. Was ist es? Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Mitleid, Erbarmen, das sind diese Dinge, die weiterzählen werden. Lies mal die Seligpreisung. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Lies mal, was Jesus sagt, was die Seligpreisung ist. Bist du echt? Weißt du, wir müssen feststellen, sind wir noch echt überhaupt? Sind wir echt? Ich werde nie vergessen, am 10. November 1989, ja, als die Mauer da fiel, predige ich auf dem Breitscheidplatz, dann kommt eine Frau und kneift mich. Sage ich, bitte, was wollen Sie? Ja, ich will sehen, ob ich träume oder nicht, ob ich im Westen bin oder nicht. Verstehst du? Kneift mich. Die soll sich selber lieber kneifen. Dann weiß sie, wo sie ist, im Osten oder im Westen. Aber nicht andere Leute kneifen. Versuche nicht bei anderen Leuten die Antwort für dein Problem zu finden, sondern du bist es. Du hast die Antwort in deinen Händen, in deinen Fingern. Wichtig für mich ist, versteht Gott mich? Verstehe ich Gott? Kennt Gott mich? Bin ich in der Ewigkeit bekannt? Weißt du, was ich tue? Wer gibt mir ein Dankeschön dafür, für das, was ich tue? Und ich möchte dir Mut machen. Such nicht nach Dankeschön bei Leuten. Wenn Gott dir Dankeschön sagt, das ist, was in der Ewigkeit zählt. Mein Knecht, du hast wohlgetan. Oder meine Magd, du hast wohlgetan. Und wenn du hier kein Dankeschön bekommst, wenn erntest, freu dich, dann hast du noch was gut bei Gott. Dann schuldet dir Gott etwas. Sein Dankeschön. Ich habe eins entdeckt. Ich lebe nicht für mich. Mein Leben hier auf diesem Planeten Erde ist nicht für mich. Ich diene nicht mir selbst. Ich bin für Gott da. Gott hat mich geschaffen zu einem bestimmten Zweck. Er hat mich gewollt aus einem bestimmten Grund. Warum? Frag mich nicht. Vielleicht hast du gar nicht noch rausgefunden, warum du da bist. Aber Gott hat dich für einen bestimmten Zweck auf diesem Planeten gesetzt. Für Gott bist du da. Für die Allgemeinheit. Für andere Leute, vielleicht so als Wegweiser. Meistens merken die Leute erst, wer du gewesen bist, wenn du nicht mehr da bist. Da merken sie, meine Mama ist weg, mein Papa ist weg, mein Pastor ist weg, verstehst du? Mein Bruder, meine Schwester ist weg. Dann merkst du erst, wenn die nicht mehr da sind. Bisher merken die Leute gar nicht, dass du da bist. Da bist du oft eine Last für sie. Gott hat uns für einen bestimmten Zweck da, in diese Welt geschaffen. Und ich habe eines festgestellt, ob ihr das glaubt, manchmal glaube ich es nicht, will ich auch gar nicht glauben. Er hat uns geschaffen, für die Schwachen da zu sein, für die Armen da zu sein, für die Mühseligen da zu sein, für die Beladenen hat er uns geschaffen, dass wir da sind, dass wir sie ermutigen. Und während wir die ermutigen, dient der liebe Gott uns selbst. Für Gott da zu sein, weißt du, das sieht äußerlich zuerst mal sinnlos. Was? Wie soll den Schwachen, den Armen, den Trotteln dienen da? Aber das ist Gottes Absicht und Gottes Plan für unser Leben. Für Gott da zu sein ist, weißt du, du wirst gar nicht richtig ernst genommen. Das ist für Gott da zu sein, weil Gott wird auch nicht ernst genommen. Wo wird Gott ernst genommen heutzutage? Wo wird Gott groß beachtet? Wo wird Gott groß geschätzt, verstehst du? Und genau das ist, wenn du für Gott da bist, das ist dein Schicksal. Du teilst sein Los. Du hast nur dein Leben hier gelebt, verstehst du? Aber dann gehst du nach Hause. Ein Baum, für was ist ein Baum da? Ein Apfelbaum. Weißt du, wir sollen uns nicht aufhalten unter Bäume, die keine Frucht bringen. Bei Christen, die keine Frucht bringen. Ein Apfelbaum, denk drüber nach. Er ist da, um Äpfel zu tragen. Christen sind dazu da, um Frucht zu tragen. Und die werden genossen, diese Äpfel, und sagst du Dankeschön, Apfelbaum, oh, du hast so süße Äpfel. Nein, du sagst nicht mal Dankeschön, du zupfst, reißt aus, diese Äpfel nimmst mit nach Hause und gehst deinen Weg. Und genauso passiert es auch in unserem Leben. Wir sind da, um Frucht zu tragen, Leute genießen oder nicht genießen, machen vielleicht Kompost damit oder einen Saft oder was sie auch immer aus diesem Apfel machen, ist egal. Weißt du, wir wollen uns nicht profilieren. Wir sind da, um Gottes Werk zu tun, Gottes Auftrag zu erfüllen. Wir sind da, Menschen glücklich zu machen oder auch nicht. Einfach so eine Frucht zu sein, andere zu bereichern, das ist vielleicht unser Auftrag. Du hast vielleicht andere beglückt und sagst, oh, guck mal, jetzt, der hat mich genossen. Ich bin sogar beim König auf der Tafel gewesen, wie ich geehrt ich wurde als Apfel. Was ist unser Leben wert? Ich denke an meine Mutter. Die hat 8 Kinder großgezogen und jetzt ist sie in der Ewigkeit. Was hat sie alles vom Leben gehabt, verstehst du? Nur Arbeit, Schuften, Dreck. 8 Kinder großgezogen, das war ihr Leben. Von jedem Kind hat sie etwas mitgegeben oder von sich hergegeben. Und ich werde nicht vergessen, ich habe hier in Neukölln eine Beerdigung gehabt, das hat mein Herz gebrochen. Und ich war so traurig, verstehst du, da bin ich und der Bestatter, da eine Mutter von 8 Kindern, die zu Grabe getragen worden ist, keiner der Angehörigen, obwohl die in Berlin wohnten, da sagt der Bestatter, ich habe sie alle angeschrieben, da war keiner da von den Kindern, wo sich bei der Mutter irgendwie noch, der Mutter den letzten Geleit gegeben hätte, wie schrecklich, verstehst du, wenn keiner mehr da ist, kein Kind mehr Danke sagt, 8 Kinder hat die Frau großgezogen, aus welchem Grund auch immer, was da alles passiert ist. Und für mich war es so traurig zu sehen, guck mal, die Mutter hat alles gegeben. Und wo sind jetzt die Kinder? Wo sind die Menschen? Und vielleicht passiert das auch in uns, mit unserem Leben auch so, dass du hast so viel gegeben und so viel Verluste, so viel Opfer aufgebracht. Und was ist der Gewinn, der Nutzen in deinem Leben? Viele stehen, sehen nur das, was vor Augen ist. Aber ich denke, die Mutter hat schon was gegeben. 8 Kinder großzuziehen, 8 Kindern das Leben zu schenken, 8 Kindern, was weiß ich, auch wenn es schlechte Eltern gewesen, wenn es Rabeneltern gewesen wären, sie hat trotzdem ihr Bestes gegeben irgendwie. Einfach abgewogen, keiner wollte kommen, keiner wollte irgendwas für die Mutter tun. Das ist oft das wirkliche Leben. Die Frage ist, was haben wir nachher unterm Strich, was wird von unserem Leben unterm Strich sein? Ich will nicht sentimental sein oder werden, sondern ich möchte, dass wir herausgefordert werden und uns fragen, was ist mein Leben? Wofür lebe ich? Was ist das wirkliche Leben? Und unser Leben muss sich auf einer ganz anderen Ebene abspielen. Es mündet in der Ewigkeit, es kommt aus der Ewigkeit und geht wieder in die Ewigkeit zurück. Hier stirbst du, um ewig zu leben. Hier stirbst du, um ewig zu leben. Hier wird nichts vernichtet. Deshalb ist es so wichtig, egal ob die Leute dir ein Dankeschön sagen, ob sie einen Kranz niederlegen, ob sie ein paar Blumen ins Grab nachwerfen, egal was ist, wie hast du gelebt? Weißt du, es hat keinen Wert mehr, wenn du nachher ins Grab noch ein paar schöne Sachen nachschmeißt, jemand. Du solltest zu Lebzeiten drüber nachdenken. Und das, was du im Leben getan hast, und dieser Frau erzähle ich, die ruft mich jede Woche fast an. Dann sagt sie, wo bringe ich die Sachen unter? Ich habe gesagt, ich bin kein Sozialamt, ich werde die nicht entsorgen, ich mache das nicht. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben gemacht, dass ich das jemand da in Süddeutschland damals als junger Pastor, die Verwaltung da gemacht habe. Ich habe gesagt, ich mache das nicht, das muss jeder selber sorgen. Ja, mein Bruder lebt hier in Berlin, der will mit mir nichts zu tun haben. Verstehst du? Schon da fängt das Problem an. Die Leute sind verstritten. Die sind uneins. Die trauen dem anderen nichts zu. Verstehst du? Die werden dann dem Sozialamt zutrauen müssen. Und dem Teufel. Wem auch immer. Wie wird deine Entwicklung sein? Das Ende. Die Bibel sagt, schau dir Ende an. Und Gottes Wege, das ist der Beweis, ob du echt bist oder nicht. Weißt du, dass du voll Dankbarkeit, voll Freude in der Ewigkeit gehst und sagst, nach mir könnt ihr alles haben, ich brauche das alles drüben nicht. Das ist der Beweis. Ich habe ja alles. Ich habe eine Wohnung bereitet im himmlischen Licht, bereitet von meinem Heiland dort. Weißt du, ich habe hier gelebt und das ist egal, ich kann diese Erde verlassen. Mitnehmen werde ich nichts. Du nimmst nur das Persönliche mit. Das Persönliche, das, was du bist. Dein Rema. Das Göttliche in dir, was der liebe Gott in dir hineingepflanzt hat, was durch die Liebe und die Güte Gottes in dir erwachsen ist, entstanden ist. Da ist eine ganze Menge, was da entstehen darf, das Echte, das Wahre, das Gute. Wie hat der Herr Jesus gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Verstehst du, diese Rebe ist es, worauf es ankommt, nicht den Weinstock, das ist Holz, krummes, schräges Holz, unbrauchbares Holz, nicht mal zum Brennen, also Brennholz zu verwenden. Aber die Rebe, der Saft, die Frucht des Weinstocks ist es, das, was den Weinstock ausmacht. Wenn du mit Gott verbunden bist, dann tust du die gleichen Werke, die Gott auch tut. Bitte halt es fest, die Gott auch tut. Dann lebst du das Leben, das Gott auch lebt. Dann gehst du die gleiche Richtung. Wenn du mit Gott gehst, gehst du die gleiche Richtung, wie Gott geht. Denk drüber nach. Das ist es, was unser Leben erst richtig ausmacht. Du bringst die gleiche Frucht, die Gott auch bringt. Und du denkst, ja, Gott muss Zeichen und Wunder wirken. Nee. Du bist der Zeichen und Wunder wirkt. Du bist, was den Unterschied ausmacht. Du bist es, was einen anderen Geist repräsentiert. Deine Werke drücken deinen Glauben aus. Meine Botschaft heute. Was es auch immer heißt. Weißt du, das zeigt sich, dein Leben zeigt sich, mit wem du verbunden bist, mit Gott oder dem Teufel. In aller Liebe. Wer dein Partner ist. Mit wem ziehst du den Karren? In welche Richtung? Welche Chemie hast du in deinem Leben? Das ist eine große Frage. Welche Mischung, Zusammensetzung, aus was besteht dein Leben? Wenn du Gottes Werke tust, dann bist du aus dem gleichen Stoff wie der liebe Gott. Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Gnade, dann trägst du die gleiche DNA, die gleiche Gene wie Gott. Er sagt so, das ist übertrieben. Nein, wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Teilhaftig werden der göttlichen Natur, was das auch immer heißt. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4, da schreibt der Apostel, das ist apostolisches Leben. Nicht nur, ich glaube an Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, dieses apostolische Bekenntnis. Nein, das Leben eines Apostels. Und Petrus schreibt hier, durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde dieser Welt. Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Plötzlich bist du ein halber Gott. Die Juden fallen in Ohnmacht, wenn ich das ihnen sage. Du bist ein halber Gott, ein halber Christus, ein halber Heiliger Geist. Anteilhaftig der göttlichen Natur. Durch Jesus wirst du teilhaftig der göttlichen Natur. Überleg einmal, Sohn Gottes, Tochter Gottes, Eigentum Gottes. Kannst du es fassen? Haben wir schon Anteil bekommen an Gott? Beteiligt sich Gott an uns und wir an Gott, an Gottes Sache, an Gottes Werk? Und diese Beteiligung Gottes an uns übersteigt uns bei weitem. Das ist es, was uns echt und wahrhaftig macht. Gott in uns. Da ist nicht nur, dass du gleich Zeichen und Wunder wirkst, Tote auferwächst. Nein, du lebst. Gott in uns, das übersteigt unser Verstand, unser Gefühl, unsere Kraft. Da kann noch so schwer sein, noch so stürmisch sein, ich bleibe, ich halte durch, ich stehe. Gott in uns, das übersteigt unsere Mittel. Auch wenn du nur ein paar Euro hast, mit diesen paar Euro machst du unheimlich viel. Weißt du, richtig investiert, diese paar Euros, richtig investiert, das bringt dir Gewinn. Das übersteigt unsere Vorstellung, Gott in uns. Epheser Kapitel 3, Vers 16. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist, an dem inwendigen Menschen. Das ist nämlich das Geheimnis. Plötzlich wirst du so stark an dem inwendigen Menschen. Da geht alles drunter und drüber. Du stehst es wie ein Fels im Ozean, da prallen die Wellen hoch, da ist alles nur noch Nebel um dich herum, aber du stehst. Hier weiter, dass wir stark werden an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Trotzdem weitermachen, ich liebe Jesus, egal was, ob die ihn mögen oder nicht mögen, so dass ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe des Reichtums Christi ist und auch die Liebe Christi zu erkennen, welches alle Erkenntnis übertrifft. Weißt du, wenn du Christus einmal erkannt hast, das übersteigt alle deine Fantasie, deine Vorstellungen, und damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, Gottesfülle, mit dem ganzen Reichtum Gottes, denn dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten, vorstellen, nach der Kraft, die in uns wirkt, verstehst, das ist Christentum, das ist echtes Leben, alles andere ist eine fromme Fantasie, alles andere ist nur, ja, fromme Spinnerei, möchte gerne, hier, das übersteigt, überschwänglich, dieses Unerklärliche. Wie funktioniert das? Dass du immer noch da bist, dass du immer noch liebst, dass du noch immer dienst, dass du immer noch predigst und dass du immer noch betest und dass du noch immer singst und immer noch ja, deinen Weg gehst. Wie geht das? Wie funktioniert das? Kannst nicht erklären. Ist etwas Übernatürliches. Gott in dir bringt das Ding zum Laufen. Gott in dir bringt die Dinge in Bewegung. Gott in dir bringen diese Dinge zur Funktion. Das ganze Rad, verstehst du, überschwänglich, das bringt er in Schwung. Und genau das ist, was wir brauchen. Echtes Christentum ist, dass wir nicht nach dem Wetter gucken. Ach, heute ist kein Wind, heute kann man gar nicht segeln. Nein, wir brauchen keinen Wind. Wir segeln auch ohne Wind. Er ist der Herr, der alles in Bewegung hält. Er ist es, der uns wachsen und gedeihen lässt. Er ist es. Er ist es, der überschwänglich tun kann. Überschwänglich, überleg einmal, überschwänglich. Überfließen. Und genau das ist der Segen. Wenn es überschwänglich ist, wenn es nicht mehr normal ist. Das echte geistliche Leben ist überschwänglich, ist nicht mehr ja, zu fassen, nicht mehr zu erklären. Wer Jesus einmal aufgenommen hat, der hat sich ausgesetzt der Urkraft des Lebens, Gott, dem Herrgott, dem Allmächtigen, der Urkraft des Lebens. Diese Lebenskraft ist überschwänglich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Verstehst? Mach mich Schmerzen hin und her. Ich habe meine Vitamine. Ich mache weiter. Nur wer Jesus und den Heiligen Geist hat, nur der hat das Echte und das Wahre. Auch wenn er ächzt und stöhnt und seufzt und sagt, oh, kann ich nicht. Aber er macht trotzdem weiter. Er hat die Wahrheit. Auch wenn alles drumherum verlogen ist. Er hat das Leben. Auch wenn alle krepieren und sterben und verrecken. Bei ihm tickt es immer noch. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, heißt es einmal in der Bibel. Verlass dich nicht auf deine Überlieferung. Verlass nicht auf die Tradition und Bräuche. Verlass dich auf den Herrn. Er ist es möglich macht, der es gut macht, der uns die Kraft gibt, dass es weitergeht und es die Sache weiter rotiert. Das rollt weiter. Überschwänglich. Als ich das Wort hier heute Nachmittag gelesen habe, überschwänglich, habe ich gesagt, Mensch, wie kann das passieren? Verstehst du, das kommt und kommt und kommt und hört nicht mehr auf. Das ist überschwänglich. Verlass dich nicht auf irgendwelche fromme Gepflogenheiten oder eigene Arten und sag, ja, das kommt vom Herrn, der Herr wird es schon den Seinen geben. Nein, wir kriegen überschwänglich diese Energie, dass wir staunen. Weißt du, Sonne, Wind, das sind diese Energien, was uns Strom verschafft. Diese Energien, das ist nicht nur Dampfkraft. Sonne und Wind. Überschwänglich. Und die Sonne versteuert in einer Stunde so viel Energie, dass wir 1000 Jahre damit heizen könnten. Das ist Energie. Überschwänglich. Die Kraft Gottes. Alle, die nur an etwas glauben, das ist nur Buchstaben. Ich glaube nicht nur an Buchstaben, nur Versprechungen oder irgendwelche fromme Worte oder irgendwelches frommes Gesetz. Nein, ich glaube an die Sonne. Herr, du bist meine Sonne. Mein Sonnenschein, mein Leben, meine Kraftquelle. Gott ist viel größer als alles, was sich der Mensch ausdenkt. Überschwänglich. Verstehst du, das kursiert, das dreht sich, das pulsiert. Weißt du, das bringt dich in eine Fassung, in eine Verfassung. Wie heißt es in der Bibel einmal im Alten Testament schon, ohne dass wir vom Heiligen Geist was Großes wussten, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. nicht durch hier oder Kraft, das ist dieses Überschwängliche, das ist echtes Christentum, echter Glaube, das nicht aufhört oder stagniert und sagt, nein, das ist bis hierher und ich kann nicht mehr weiter. Nein, wir machen überschwänglich weiter. Gott ist viel größer als alles, was in dieser Welt ist. Verlass dich auf Gott und fang an, mit Gott zu leben. Und dann lebst du ein echtes Leben. Was nicht nur ein religiöses Leben, nicht nur so Gemeindeleben. Ich gehe in die Versammlung, ich gehe in die Kirche oder ich gehe dorthin. Verstehst du, kannst hingehen, wo du willst. Nein, ich lebe mit Gott. Ich wandle mit Gott. Weißt du, der Teufel will nicht, dass du die Wahrheit erfährst. Der will dich nur unterhalten. Er will dich belügen. Er braucht genug Dumme. Und er findet welche. Von 2 Millionen findet er 2 Millionen. Weißt du, die alles mitmachen, die überall dabei sind, die jedem Deppen nachrennen. Der findet so ein paar Dumme. Die alles sich angucken wollen, die sich für alles interessieren. Ich möchte auch dabei sein. Ich möchte auch gesegnet sein. Ich möchte auch die Herrlichkeit Gottes erleben. Aber dieser Josua und Kaleb, denkt drüber nach. In der Bibel steht es von diesen Dummköpfen und von denen gibt es Millionen, Milliarden in den christlichen Kreisen. Milliarden. Die lernen und lernen und lernen nimmer mehr aus. Da gehen sie auf diesen Kurs, da gehen sie auf dieses Seminar, da gehen sie in diese Gemeinde, dann gehen sie in jene Gemeinde, da gehen sie dorthin und dorthin. Sie lernen. Wie steht es in 2. Timotheus 3, Vers 6 vor diesen Dummköpfen? Hör mal, du wirst erstaunt sein. Vielleicht findest du manche Leute auch, die du in deinem Bekanntenkreis hast, zu ihnen gehören auch die, die sich in den Häusern hin und her schleichen und gewisse Frauen gefangen nehmen, damit sie mit ihren Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden und auf mancherlei Lehren hereinfallen und nie sie lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weißt du, da gibt es diese Hauskreisleute, die gehen in alle Hauskreise, Montag ein Hauskreis, Dienstag ein Hauskreis, Mittwoch ein Hauskreis, Donnerstag ein Hauskreis, Freitag ein Hauskreis, Samstag ein Hauskreis, Sonntagabend auch noch ein Hauskreis. Die lernen und lernen nie mehr aus. Du kannst 5-mal am Tag im Gottesdienst gehen und du wirst nie auslernen. Weißt du, es ist verrückt. Manche Leute lernen, die studieren, die lesen und machen alles Mögliche und bei denen passiert nichts. Die schleichen sich in den Hauskreisen hin und her, in Gottesdiensten hin und her, sind arme Menschen, sind arme Trotteln, Entschuldigung, arme Menschen. Sie werden mit Sünden beladen, gerade im Hauskreis. Weißt du, da wird die Bibelstunde ist gut, da wird Text gelesen, da wird drüber was gesagt, da wird gebetet, aber dann im Hauskreis wird über das gezapft und das verzapft. Also weißt du, wo sind die Toten, verstehst du? Redet man über Spiritismus, Okkultismus, über Magie und weißt du, mir hat das geholfen, um die Warzen abzusprechen und das hat mir geholfen, verstehst du, von dem loszuwerden. Und da werden die Lügen ausgetauscht. Die schleichen sich hin und her in den Häusern. Also in aller Liebe, ich weiß es. Also ich halte von dem ganzen Unsinn nicht. Was da passiert? Da gedeiht das Unkraut, da wird das Unkraut gepflegt. Weißt du? Und da wollen sich manche Leute profilieren. Da gibt es in manche Hauskreise, die immer schwätzen, die muss man immer dämpfen und sagen, beruhige dich, der will auch noch zu Wort kommen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich habe genug Hauskreise in meinem Leben gehabt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Wort Gottes wird gepredigt und wer glaubt, der wird selig und wer nicht glaubt, wird nicht selig. Weißt du, das ganze Wirrwarr, du musst nur eines erleben, Gott ist treu, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist gütig. Halt dich nur an ihn. Alles andere macht dich irre am Schluss. Weißt du, je mehr du da rumwanderst, bei dem Pastor, bei jenem Pastor, in der Gemeinde, in jener Gemeinde, du wirst wirr am Schluss. Die lehren zu. Was ist jetzt richtig? Ich werde nie vergessen, zu mir kam, glaube ich, hier schon mal, wir waren schon hier, kommt jemand und sagt, weißt du, Pastor sowieso hat so und so gesagt. Pastor so hat so und so gesagt. Und Bruder, was sagst du zu meinem Problem? Ich sage, gar nichts. Gar nichts. Die haben schon alles gesagt. Verstehst du? Was sagst du dazu? Ich habe gar kein Interesse, was zu sagen. Und mich noch irgendwie als, beim nächsten Mal erzählst du, Pastor Matthäus hat das und das gesagt. Vergiss den ganzen Käse. Was hat der liebe Gott gesagt? Weißt du, die meisten Leute hören nicht, was der liebe Gott gesagt hat. Die wollen hören, was der Pastor sagt, was der Bischof sagt, was der Papst sagt, was der Schriftsteller sagt. Halt dich an ihm. Erfahre die Kraft Gottes in deinem persönlichen Leben. Weißt du, du musst dich an Gott messen. Das ist echtes Christentum. Gottes Kraft ist eine Lebenskraft. Selbst wenn man stirbt, selbst wenn man todkrank ist, selbst wenn man elend und schwach ist, ich lebe, ich weiß, mein Erlöser lebt. Nicht ich, sondern mein Erlöser lebt. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, meine Lieben. Noch niemand hat die Lebenskraft aus Gott richtig erforscht. Weißt du, ich bin immer noch dabei. Noch nie richtig begriffen, aber alle, die auf den Herrn harren, wie viele ihn aufnahmen, denen Gabe macht, Gottes Kinder zu werden. Und ich möchte noch ganz schnell ein paar Wahrheiten weitergeben. Je dunkler die Dunkelheit ist, desto stärker ist das Licht Gottes. Je dunkler die Dunkelheit ist, je schwieriger das Leben ist, desto mehr erfährst du die Kraft. Je größer die Reibung in deinem Leben ist, desto größer ist die Herrlichkeit des Herrn. Hab keine Angst vor Spannungen und so weiter. Das Wunder der Kraft ist es. Und es passiert durch Lasten, durch Bedrückung, durch Schwierigkeiten. Und du stehst und sagst, mein Gott, wie wunderbar ist das Leben. Gottes Kraft ist wie die Sonne, die geht auf und weckt das Leben wieder ganz neu. Die Sonne, die Elemente, das Wasser, das sind diese Urkräfte des Lebens. Und so wie diese Natur wirkt, so will Gott in dir, in mir und uns allen wirken. Auch ganz besonders in schwierigen Zeiten. Und ich sage noch ein Geheimnis, die Sonne scheint, auch wenn alles dunkel und düster hier unten ist, wenn du über die Wolken bist. Wenn du über die Wolken bist. Weißt du, du solltest mal über die Wolken dich erheben lassen. Meine Seele erhebe den Herrn. Und da kommst du nur dorthin über die Wolken, wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen. Deine Werke beweisen deinen Glauben. Ob du unter den Wolken lebst, unter dem Teppich lebst, in der Grube lebst oder ob du über die Wolken lebst. Ja, wo du lebst. Du reflektierst immer das, was in deinem Herzen drin ist. Was in deinem Herzen drin ist. Das, was du denkst, das beherrscht dich. Verstehst? Wenn dich die Liebe Gottes beherrscht und regiert, oh, dann weißt du, ich bin von Gott angenommen, ich bin von Gott geliebt, egal, Leute, nehmt und haut ab. Verstehst? Ich weiß, ich habe etwas in meiner Hand, was ihr mir nicht nehmen könnt. Mein Seelenheil. Unser Denkmuster, unser Weltbild, unsere Vorstellung ist das, was uns nach vorne bringt. Gott will dich aus dem falschen Fahrwasser rausholen, in dem du steckst. Religion, Gemeinde, Kirche, was weiß ich. Gott will dich rausholen. Du musst lernen, auf deine eigenen Füße zu stehen. Das, was Gott mich gelehrt hat, das möchte ich dir weitergeben. Aus dem falschen Schema, in dem du drin steckst. Ich glaube, es war ein Bayer. Da hat gesagt, die meisten Kälber wählen ihren Metzger selber. Die meisten Christen, die liefern sich dem Teufel freiwillig aus. Verstehst du? Die meisten Kälber wählen den Metzger selber. Und das merken sie nicht einmal. Das sind sie nur glücklich. Ach, der Onkel ist so lieb. Verstehst du? Der Onkel. Und in ein paar Minuten sind sie Wurst. Und dann sind sie erstaunt, was aus ihnen geworden ist. Weißt du, da wachen sie auf unter einem Messer. So viele Leute liefern sich dem Teufel aus, anstatt dem lebendigen Gott. Es ist traurig mit der Christenheit. Die meisten merken, es ist viel zu spät, dass das, was mit ihnen passiert, gar nicht wahr ist. Da wird nur was vorgegaukelt. Weißt du, plötzlich merken sie, unsere Lampe erlöscht, wir haben kein Öl. Plötzlich merken sie, da ist was verloren, verstehst du? Uns hat man das genommen, uns hat man das betrogen. Und ich sage euch eines, in der Ewigkeit werden Menschen aufstehen und werden die ganzen Pfarrer, Prediger, Pastoren verfluchen, Gemeinden verfluchen. Ihr habt uns hinters Licht geführt, ihr habt uns nicht die Wahrheit gesagt, ihr habt uns schön so die Augen gewischt und Sand in die Augen gestreut. Ja, wir sind alles lieb und nett und gut. Nein, warum ich hier predige, ist, ich möchte euch helfen, die Wahrheit zu erkennen. Selber müsst ihr suchen und selber müsst ihr euch darauf einlassen, auf die Gnade Gottes. Also, da wird den Leuten erzählt, ihr müsst ein Ehrenamt überleben, ihr müsst den Flüchtlingen helfen, ihr müsst in Kinderheim mitarbeiten oder ihr müsst Opfer bringen. Weißt du, was du musst? Du musst Gott gefallen. Und nicht da irgendwelche Opfer bringen, verstehst du? Den armen Flüchtlingen zu helfen, die aus dem Mittelmeer rauszuziehen. Verstehst du? Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Deine Sache ist, eile, rette deine Seele. Guck, dass du in den Himmel kommst. Frag dich, was will Gott wirklich von dir? Weißt du, du musst aus deiner Religion raus, musst irgendwann mal erwachsen werden, mündig werden, reif werden, Mensch werden. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere ist Käse. Nur abgewendet ein bisschen. Deine Werke, dein Verhalten, deine Haltung, deine Reaktion ist es, was dich ausmacht vor Gott. Wie reagierst du, wenn man dir auf die Hühneraugen tritt? Gehst gleich hoch. Fängst an zu pfeifen. Deine Werke beweisen deinen geistlichen Stand, dein Verhältnis zu Gott und wem du eigentlich wirklich gehörst, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Deine Werke, deine Reaktion, wenn man dich beleidigt, wenn man dich kränkt, wenn man dich runtermacht, ob du dann immer noch stehst und sagst, süßer Jesus. Verstehst du, ob dann der Herr Jesus auch noch süß für dich ist, ob du die Sache verstanden hast, wenn Erschütterungen in deinem Leben kommen, wenn alles so kritisch wird, alle dich anfangen zu kritisieren, an dir rumnörgeln, verstehst du, stehst nicht grad, guckst nicht grad, was weiß ich, weißt du, wo sie auszusetzen haben, ich weiß es, wie das ist, dass du dennoch bleibst. Ich habe das alles durchlebt, ein Stück weit. Weißt du? Gott will, dass du über deine eigene Suppenschüssel hinausguckst. Über deinen eigenen Bereich. Und sagst, oh, mir vollkommen egal, wie ich aussehe. Gott kennt mich. Selbst wenn ich noch so hässlich aussehe. Gott liebt mich. Stehst du? Gott versteht mich. Weißt du, das ist, worauf es ankommt. Was echt ist. Wo man nicht nach dem Maßstab und der Leute geht nach dieser Messlatte. Das ist nämlich, weißt du, in der katholischen Kirche heißt es, anders gedeutet, wir gehen zur Messe. Verstehst du, als wenn du dort gemessen wirst. Als Käse eigentlich, Messe. Verstehst du, wo hat der Herr Jesus uns geboten, Abendmahl zu feiern, verstehst du, wo die Gemeinde gar nicht mal teilhaben hat, zur Messe. Ich war dort, verstehst du, Messe. Und so viele sind nur fromme Marionetten, Spielball, irgendwelche Mächte. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Steht in meiner Bibel. Triff diese Entscheidung für Gott, ich lebe. Herr, weil du lebst, ich tue deinen Willen, weil du willst. Und egal, was andere mit mir machen. Wenn andere, ich möchte noch ein paar Sachen machen. Gott möge mir helfen, dass ich noch ein paar Sekunden Zeit habe. Was mir groß geworden ist. Weißt du, was wir anderen antun, das passiert an uns selbst. Das ist nämlich echtes, wahres Christentum. Wer andere verletzt, wird selbst verletzt, verletzt sich selber. Wer andere richtet, der wird selbst gerichtet. Wer andere schädigt, der schädigt sich selbst. Überleg einmal, der legt sich selbst ein Bein. Die anderen können dir nichts machen. Verstehst du? Du schädigst dich selbst. Wenn du andere quälst, quälst du dich selbst. Quälst du dich selbst. Wenn du andere vernichtest, vernichtest du dich selbst. Wenn du andere verfolgst, verfolgst du dich selbst. Bringst selber Schwierigkeiten und Lasten und Würden und so weiter. Alles ohne Gott endet in eine Katastrophe. Deshalb, ich, elender Mensch, bete mal für dich selber, bevor du für andere betest. Bevor du andere in groß ins Gebet nimmst. Deine Angehörige, deine Familie, deine Familienmitglieder. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Du bist der Beweis. Weißt du, die Leute lesen dich. Deine Nachbarn, deine Verwandten, die Verwandten sind sehr spitzfindig. Also die gucken, aha, was du für Parfüm hast, die gucken, was du für Geschmäckle hast. Du bist ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Der Nachbarn, weißt du, die Nachbarn gucken, wann geht sie, wann kommt sie, was macht er oder was, wo geht er hin? Ich bin sogar sicher, manche verfolgen dich auf Schritt und Tritt. Die kommen bis zu hier, Nazareth-Kirchstraße 51, wo du dann aussteigst und wo du hingehst. Ich kenne solche Leute. Solche Leute gibt es. Wir werden bespitzelt. Nicht nur vom Stasi, KGB und Seguratis. Gibt es noch viel Schlimmere. Du hast einen Judas dir im Nacken. Ob du das weißt oder nicht. Du hast einen Judas. Und der Judas, der kennt sich aus, wo du dich rumtreibst. Wann du nach Hause kommst. Was für Filme du anguckst, mit wem du telefonierst, oh. Deine Sprache verrät dich, deine Reaktion, das zeigt sich, ob du echt bist oder nicht echt bist. Und wir müssen echt so echt sein, dass wir dem Judas begegnen können und dem Judas sogar noch einen Kuss geben können. Dann bist du echt. Und Jesus war echt. Da konnte Judas einen Kuss geben und sagen, Freund, Freund, mit ihm zusammen in die Schüssel getaucht, ihm sogar die Füße gewaschen, Freund, das ist echtes Christentum. Jesus hat uns vorgelebt, wie man es macht. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Gott kennt dich, Seinen. Gott kennt dich. Er weiß, aus was für ein Holz du geschnitzt bist. Lass uns zusammen Gott bitten und einfach sagen, Herr, hilf uns. So wie Henoch, er führte ein Gott wohlgefälliges Leben und er wurde nicht mehr gesehen. Herr, und wir möchten auch ein Gott wohlgefälliges Leben führen und wir möchten mit dir wandeln und mit dir handeln und mit dir zusammengehen, mit dir durch Höhlen und Tiefen gehen und wir möchten deine Herrlichkeit erleben. Hilf uns, dass wir wahrhaftig sind, dass wir ehrlich sind, dass wir aufrichtig sind, dass wir ja nichts nachmachen, nichts irgendwie vertuschen müssen, dass wir so echt sein können, wie du warst, Herr Jesus, dass du sogar dem Judas einen Kuss geben konntest. Herr, und du hast nichts gegen Judas gehabt. Du hast den Judas geliebt bis zum Schluss. Ich danke dir, Heiland, dass du uns vorgelebt hast, was echtes Christentum ist und was das wahre Leben ist. Danke, Vater, in Jesu Namen. Segne auch alle, die krank sind, die schwach sind, die unsere Fürbitte sich anbefohlen haben, die einfach Gebet brauchen. Herr, hilf und zeige ihnen, dass sie selber beten sollen, selber zu Gott rufen sollen, selber bei dir, Herr Jesus, all das sich abholen können, was sie brauchen. Denn du hast die Fülle, ein überschwängliches Leben. Herr, ich freue mich über dieses Leben, das du jedem Einzelnen schenkst, auch heute Nachmittag in Jesu Namen, Vater. Amen.